Ja, vielen Dank, Raphael und Team. Dankeschön. Ja, Alex hat schon verraten, eigentlich soll es eine Überraschung sein, die geöffneten Augen. Es geht natürlich um die Emmaus-Jünger. In den vergangenen 2 Wochen haben wir das Spotlight auf verschiedene Leute der österlichen Geschichte gelenkt. Maria Magdalena am Auferstehungsmorgen und den Jünger Thomas zum Beispiel. Und heute geht es um 2 Menschen, die am Auferstehungstag, Alex hat schon gesagt, verwirrt, niedergeschlagen, verwundert auch, miteinander unterwegs sind. Zurück von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus. Ich möchte mit euch jetzt eine kleine Zeitreise machen, hin zu jenem Tag vor 2000 Jahren. Und danach möchte ich noch einige Gedanken mit euch teilen, was diese Geschichte, diesen Bericht, den Lukas uns hier gibt, was der für unser Leben heute bedeuten kann, was wir daraus lernen können. Vorausschicken möchte ich noch, gerne könnt ihr selbst einmal in der Bibel nachlesen. Ich werde nicht den Original-Bibeltext lesen, sondern euch am Anfang eine Geschichte erzählen und ihr dürft dann selber herausfinden, was ich dazu gedichtet habe und was in der Bibel steht. Kapitel 24, Abvers 13, da könnt ihr gerne auch parallel mitlesen, was Lukas berichtet hat und was ich ausgemalt habe. Eine kleine Info noch vorweg. Der eine Wanderer wird bei Lukas mit Namen genannt, Kleopas, der andere nicht. Aber die Kirchenväter erzählen uns Verschiedenes, aber einer der Kirchenväter sagt, es war Simeon, Kleopas, der Onkel von Jesus, der Bruder von Josef und Simeon, sein Sohn, also ein Cousin. Das finde ich eine interessante Nebenbemerkung. Aber lasst uns jetzt eintauchen in die Geschichte. Zuvor habe ich euch aber 2 Bilder mitgebracht, die wird die Emily jetzt einblenden. So ein bisschen Lokalkolorit vielleicht. Das erste ist ein Bild von James Tissot. Er war so eine Art Orientmaler, hat den Orient bereist im 19. Jahrhundert. Und sein Bild, das ihr jetzt seht, das hat so ein bisschen, ja, die Leute sind so angezogen, wie sie vielleicht auch damals noch waren im 19. Jahrhundert oder vielleicht auch zur Zeit von Jesus. Und das nächste Bild ist ein Bild von Rembrandt, eine Skizze. Und da sieht man, das ist aus dem 17. Jahrhundert, da hat er so diese Geschichte in seine Zeit hineingenommen, was ja auch gut ist. Ich hoffe, dass wir auch die Jünger, die Emmaus-Jünger in unsere Zeit heute hineinholen können. Stellen wir uns also vor, wir wären dabei gewesen an jenem Auferstehungsmorgen, hätten die 2 belauschen können und sehen, was mit ihnen geschah. Am Sonntagmorgen brechen Kleopas und sein Sohn Simeon von Jerusalem auf. Sie sind unterwegs in ihr Heimatdorf Emmaus. Jeder von ihnen hält einen kräftigen Wanderstab aus Olivenholz in der Hand. Und ihrer Gewohnheit nach gehen sie zügig mit kraftvollen Schritten. Die Morgensonne hat die Tropfen noch nicht aufgesogen, die auf den Blättern, den Zweigen und Halmen wie König Salomos Diamanten funkeln. Doch die beiden einsamen Wanderer haben keinen Blick für die Schönheiten der Natur. Sie gehen Stunde um Stunde schweigend nebeneinander her und hängen ihren Gedanken nach. Kleopas ist noch immer ganz benommen. Auf seinem Herz liegt eine zentnerschwere Last. Er kann es einfach nicht glauben. Sein Neffe Jesus ist tot. Kleopas Frau hatte ihm die letzten Stunden von Jesus in den quälenden Einzelheiten geschildert. Und ihre Worte gehen Kleopas nicht aus dem Kopf. Ganz nah beim Kreuz hatte sie gestanden, zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus, seiner Schwägerin. Nun war seine Frau in Jerusalem zurückgeblieben, um Maria beizustehen und sie zu trösten. Der Heimweg nach Emmaus fällt Kleopas Füßen zwar leicht, denn es geht bergab, aber seinem Herzen schwer. Es geht hinunter vom judäischen Bergland in Richtung Mittelmeer. Doch mit jedem Schritt, der ihn vom Grab seines Neffen in Jerusalem entfernt, der ihm seinem Heimatdorf Emmaus näher bringt, wird Kleopas trauriger. Er glaubt, versagt zu haben. Er hat seinem Neffen nicht helfen können. Simeon bricht als erster das Schweigen. Anscheinend ist er mit seinem Gedanken am selben Punkt angekommen, denn er sagt unvermittelt, »Hätten wir etwas tun können, Vater? Er war mein Cousin und ich habe ihn im Stich gelassen.« Sie kommen an einer Lichtung vorbei. Maulbeerfeigenbäume und Himbeersträucher säumen eine uralte Quelle. Kleopas ist etwas müde geworden. Komm, lass uns für einen Moment ausruhen, sagt er zu seinem Sohn und lässt sich mit einem Seufzer an der Quelle nieder. Simeon beugt sich über den Beckenrand und taucht seine Hände in das klare, kühle Wasser. Er wäscht sich das Gesicht und trinkt mit großen Schlucken. Unterdessen packt Kleopas ihre Wegzehrung aus. Brotfladen, etwas Ziegenkäse und getrockneter Feigenkuchen. Mehr zu sich selbst als zu Simeon sagt er, während sie essen: Ich weiß nicht, was wir hätten tun können. Ich frage mich das schon seit Stunden. Keiner von uns hat es doch kommen sehen, oder doch? Vielleicht haben wir es geahnt und unsere Augen davor verschlossen. Sogar seine engsten Freunde, Petrus und die anderen. Als die letzten Bissen verzehrt sind und sie ihren Durst noch einmal mit dem Quellwasser gestillt haben, brechen sie wieder auf. Das Essen und die Ruhepause hat ihre Lebensgeister gestärkt und so führen sie ihr Gespräch weiter. Nach kurzer Zeit werden sie von einem Mann eingeholt, der denselben Weg wie sie zu haben scheint. Auch er hat einen Wanderstab in der Hand. Seinen Umhang hat er um die Schultern und um den Kopf geschlungen, wie um sich vor der Kühle des Morgens zu schützen. Deswegen können sie sein Gesicht nicht genau erkennen, aber man nickt sich freundlich zu und wünscht sich einen leuchtenden Morgen. Der Wanderer bleibt in ihrer Nähe. Kleopas und Simeon setzen ihr Gespräch mit verhaltener Stimme fort. So gehen sie eine gute Wegstrecke miteinander, als sich ihr Mitreisender ganz unerwartet in ihr Gespräch einmischt. Was sind das für Dinge, die ihr hier besprecht, während ihr miteinander auf dem Weg seid? Vater und Sohn bleiben stehen. Kleopas sieht bestürzt und traurig drein und antwortet: Warst du der einzige Besucher in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen in der Stadt geschehen ist? Der Fremde fragt: Was denn? Kleopas will gerade antworten, da fällt ihm sein Sohn Simeon aufgeregt ins Wort. Das mit Jesus von Nazareth. Der war ein Mann, der zum Propheten berufen war. Er war mächtig in Tat und Wort, sowohl vor Gott als auch vor dem gesamten jüdischen Volk. Den haben unsere obersten Priester und Regierenden ausgeliefert, um ihn zum Tod zu verurteilen und kreuzigen zu lassen. Und wir hatten doch unsere Hoffnung darauf gesetzt, dass er derjenige ist, der dem Volk Israel die schon lange erwartete Befreiung bringt. Kleopas legt seinem Sohn beschwichtigend die Hand auf den Arm und sagt mit belegter Stimme: Darüber hinaus ist es heute schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Außerdem haben uns einige von den Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Die waren früh am Morgen am Grab. Dort haben sie den Körper von Jesus nicht gefunden. Kleopas fängt an zu zittern. Es bewegt ihn, mit einem Fremden über das Schicksal seines Neffen zu sprechen. Simeon stützt seinen Vater ein wenig und fährt zu dem Fremden gewandt fort: Sie kamen zu uns zurück, die Frauen, und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, und die hätten gesagt, dass Jesus lebendig sei. Der Fremde schweigt einen Moment. Dann sagt er, während sie gemeinsam ihren Weg fortsetzen: Ihr seid wirklich unverständig, und eure Herzen sind unbeweglich geworden. So könnt ihr dem nicht Glauben schenken, wovon doch alle Propheten gesprochen haben. War es nicht unbedingt notwendig, dass der Messias dieses Leiden auf sich nimmt und dadurch dann zu der ihm zustehenden Ehrenstellung kommt? Kleopas und Simeon sind wie vom Donner gerührt. Die Worte ihres Weggefährten treffen sie wie ein Schlag. Eben noch dachten sie, er sei vollkommen ahnungslos. Doch er scheint etwas zu wissen, das ihnen verborgen ist. Aufmerksam hören sie zu. Der Fremde legt ihnen die Schriften aus und erklärt, wie eigentlich alles, angefangen vom ersten Buch Mose, auf den Weg hingedeutet, den der Messias einst zu gehen hat. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Ist Jesus mein Neffe, der verheißene Messias, der Gesalbte Israels? Kann es wirklich sein, dass er in der Kraft Gottes den Tod besiegt hat? Gerade als Kleopas sich diese Frage stellt, bleiben sein Sohn und der Fremde stehen. Simeon zeigt aufgeregt nach vorne und sagt: Seht! Das Tal Ajalon breitet sich fruchtbar und grün vor ihren Blicken aus. Simeons Gesicht glüht. Begeistert dreht sich Simeon zu seinem Vater um. Hier hat Josua ben Nun die Amoriter besiegt. Hier hat Gott das Unmögliche möglich gemacht und die Sonne stillstehen lassen. Wenn selbst die Gestirne ihm gehorchen, dann kann er doch auch einen Toten zum Leben erwecken. Der Fremde lächelt. Sie gehen weiter. Schon nach kurzer Zeit kommen sie an eine Wegkreuzung. Nun ist Emmaus ganz nahe. drei Wege treffen hier zusammen. Große Feigenkakteen mit gelben und orangefarbenen Blüten überwuchern fast eine kleine Quelle, die regelmäßig von den Wanderern genutzt wird, die hier vorbeikommen. Der Fremde verabschiedet sich. Hier trennen sich unsere Wege. Ihr seid bald zu Hause. Ich muss noch weitergehen, sagt er. Doch Kleopas protestiert. Bleib doch bei uns, denn der Mittag ist schon vorüber und der Tag neigt sich zum Abend hin. Der Fremde ist einverstanden. Sie gehen hinein nach Emmaus. Es ist ein verschlafenes, idyllisches Dörfchen. Hühner laufen ihnen gackernd vor die Füße, Ziegen grasen am Wegrand. Bald sind sie am Haus von Kleopas und seiner Familie angelangt. Sie gehen in den schönsten Raum des Hauses. Polster sind einladend um einen niedrigen Tisch gruppiert, auf dem bereits das Essgeschirr steht. Während Kleopas seinem Gast eine Waschschüssel für die Hände reicht, bringt eine Verwandte das Essen herein. Als schließlich alle zu Tisch liegen, nimmt der Fremde wie selbstverständlich als erster einen Brotfladen in die Hand, spricht das Dankgebet und bricht das Brot. Es fühlt sich seltsam vertraut an, diese Mahlgemeinschaft. Der Fremde reicht Simeon, der an seiner rechten Seite liegt, ein Stück Brot. Simeons Blick fällt auf die ausgestreckte Hand. Seine Augen weiten sich erschrocken. Kleopas bemerkt es und folgt dem Blick seines Sohnes. Da sieht auch er die große Wunde am Handgelenk seines Gastes. Lukas schreibt an dieser Stelle, als Jesus das Brot brach, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Einige Impulse zum Nachdenken für uns. Die Emmaus-Jünger, die Lukas uns vorstellt, sind, wir haben es gehört, müde geworden, desillusioniert, traurig. Ihre Hoffnung, ihre Wünsche und Pläne sind zunichte gemacht worden und ihr Herz ist schwer. Das ist etwas, das, denke ich, viele von uns schon erlebt haben. Wir haben unsere Hoffnung auf Gott gesetzt. Wir haben uns eine genaue Vorstellung davon gemacht, was gut für uns ist, wie Gott in unserem Leben wirken soll und was er in unserem Umfeld und in der Welt tun soll. Doch dann kommt plötzlich etwas, das alles über den Haufen wirft, was wir uns ausgedacht haben. Ein traumatisches Ereignis, das ungebeten in unser Leben hereinbricht. Oder ein lieber Mensch, der uns verlässt, auf die eine oder andere Weise. Lang gehegte Wünsche und Pläne, die nicht in Erfüllung gehen. Einsamkeit. Oder wir durchleben eine Art Wüstenzeit, eine Durststrecke, wie es diese Zeit der Pandemie für viele von uns ist. Was es auch sei, dass wir als Leid oder Bedrückung empfinden, das darf sein, aber es hat auch das Potenzial, uns von Gott zu trennen, wenn wir das zulassen. Die Emmaus-Jünger für ihren Teil zweifeln. Sie zweifeln an der Auferstehung selbst. Sie zweifeln an der Gottheit Jesu. Trotz offensichtlicher Zeichen, das leere Grab nach 3 Tagen und das Zeugnis der Frauen. Die Emmaus-Jünger, und da können wir uns sicher wiederfinden, zweifeln. Sie zweifeln auch trotz der vielen Versprechen von Jesus, dass er auferstehen wird, dass er sie nicht alleine lassen wird. Und ich habe mich gefragt, wo zweifle ich an dem, was ich von Jesus oder von Gott gehört habe? Wo habe ich das schon in der Vergangenheit? Wo tue ich das immer noch? Wo zweifle ich an seiner Verlässlichkeit, an seiner Treue und Güte? Die Emmaus-Jünger zweifeln schließlich auch, trotz der Hinweise in Gottes Wort, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass alles so kommen musste, dass er gekreuzigt werden musste und auferstehen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Wo zweifle ich vielleicht an elementaren Aussagen der Bibel in Bezug auf Gottes Heiligkeit und meine Schuld, Gottes Güte und Vergebung, Gottes Vaterschaft mir gegenüber? Und ich habe mich gefragt, wo kenne ich sie vielleicht nicht einmal mehr oder wo habe ich das vergessen, die großen Linien, die vom Alten Testament bis zum Neuen Testament reichen. Aber, das ist die gute Nachricht, das sehen wir hier an diesem Bericht von Lukas, Gottes Geist, der Geist, den Jesus uns gesandt hat, der wird uns die Schrift erklären. Wir können Jesus nicht mehr live sehen, wie die Emmaus-Jünger damals, das bedauere ich ganz, ganz oft, aber er hat uns seinen Geist geschickt, der uns in alle Wahrheit führt und uns auch die Schrift erklären kann. Aber dazu müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen, Sie kosten, sie essen, sie verdauen, miteinander sprechen, so wie es die Emmausjünger auf dem Weg getan haben. Vielleicht in unseren Hauskreisen auch darüber reden, wieder ganz neu. Noch einmal zurück zu den Emmausjüngern. Sie scheinen nichts mehr zu erwarten und sie gehen ihren Weg mit schwerem Herzen. Aber da kommt, unerwartet und unerkannt, Jesus an ihre Seite. Und ich habe mich gefragt, wieso haben sie ihn nicht erkannt? Sah er so anders aus? Hatte er ein Kopftuch auf? Ich denke, es ist vielleicht so, dass sie auch mit ihren Sorgen und Problemen so beschäftigt waren, dass sie ihn gar nicht erkannt haben. Und vielleicht hat er auch ein wenig anders ausgesehen. Das kenne ich auch von mir. Jesus wandert mit auf meinem Lebensweg, aber ich erkenne ihn oft nicht. Ich bemerke nicht, dass er tatsächlich an meiner Seite ist, weil ich so von meinen Sorgen, Ängsten und Plänen eingenommen und absorbiert bin. Aber er kommt an meine Seite, er geht mit mir, er fragt nach, er will zuhören, das habe ich immer wieder erlebt. Er will Anteil nehmen an meinem Leben und an deinem Leben. Er will, dass ich ihn ansehe, dass du ihn ansiehst, wirklich ansiehst und ihn erkennst. Das will er mir schenken, das will er dir schenken. Zurück zu den Emmausjüngern. Mit einer einzigen Frage, wir haben es gehört, schafft Jesus es, sie aus dem Konzept zu bringen, aus dem Kreisen um die immer gleichen Fragen und Ängste. Er geht mit ihnen und auf dem gemeinsamen Weg, im gemeinsamen Gespräch werden ihnen neue Horizonte geöffnet. Sie finden wieder Zuversicht. Jesus öffnet ihnen die Augen dafür, dass Gott nichts verborgen bleibt und dass sie immer noch mit ihm rechnen dürfen. Auch uns kommt Jesus nahe, immer wieder, jeden Tag und vielleicht gerade dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Er spricht zu unserem Verstand, das können wir aus der Geschichte hier lernen. Er öffnet uns die Augen, innerlich und äußerlich, und heilt unser Herz und setzt es neu in Brand für ihn. Die Emmausjünger haben erlebt, Jesus spricht nicht nur ihren Verstand an, sondern die neue Erfahrung mit dem auferstandenen Herrn umfasst den ganzen Menschen. Nicht nur ihr Herz, nicht nur ihr Verstand, auch ihr Herz, auch ihren Körper. Jesus nimmt sich Zeit, ja, ihnen das Wort Gottes auszulegen und ihren Verstand anzusprechen. Und das wird er auch mit uns machen, wenn wir ihn darum bitten. Aber er hat auch Gemeinschaft mit ihnen, er isst mit ihnen, er bricht das Brot mit ihnen. Das ist etwas ganz Praktisches, Heilsames, Kräftigendes. Das berührt Herz und Körper. Und ein klein wenig können wir das nachempfinden, wenn wir vielleicht in unseren Hauskreisen miteinander essen, miteinander Abendmahl feiern, auch in unseren Gottesdiensten, wenn wir füreinander beten. Die Emmausjünger jedenfalls wissen in diesem Moment, als Jesus sich ihnen zu erkennen gibt, er ist der versprochene Messias. Er hat die Fesseln des Todes gesprengt. Sie dürfen mit ihm und seiner Auferstehungskraft rechnen, jeden Tag, auch wenn sie ihn nicht sehen. Im Rückblick erkennen sie, wo Gottes Spuren sich mit ihren vereinigt haben. Und das ist auch bei uns oft so, zumindest kann ich das aus meinem Leben sagen. Es gab Zeiten, wo ich Gott nicht gesehen habe und dann habe ich oft im Rückblick erst gesehen, wo er an meiner Seite gegangen ist, wo er mitgegangen ist, wo er mich gehalten hat. An sich gehalten hat, mich berührt hat. Noch einmal zurück zu den Jüngern. Voller Freude, von ihren brennenden Herzen angefeuert, laufen die Emmausjünger den langen Weg nach Jerusalem, der war vielleicht 4-5 Stunden lang, zurück. Vielleicht haben sie es dann in 3 Stunden geschafft. Denn auch die anderen Freunde sollen die gute Botschaft hören und die anderen, die es hören müssen, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht im Grab geblieben ist. Das ist, denke ich, ein letzter Impuls, den ich mitnehme von den Emmausjüngern. Sicherlich gäbe es noch mehr, das Feuer weiterzugeben, mir neu das Herz in Brand setzen zu lassen von Jesus, ihn darum zu bitten, mir neue Sehnsucht zu schenken, mir die Augen zu öffnen, die Augen des Herzens, auch den Verstand zu berühren, dass ich die Schrift, die Bibel ganz neu verstehe. Ich möchte das Feuer weitergeben. Für unsere Lebensreise wünsche ich uns, dass wir Jesus immer neu als Weggefährten entdecken, der uns ganz unerwartet zur Seite steht, uns durch seinen Geist lehrt und ermutigt, uns die Augen öffnet und tiefer in das Geheimnis seiner Auferstehung hineinführt. Ein Weggefährte, der uns hilft, mit brennendem Herzen und mutigen Schritten in unsere Welt zu gehen, zu denen, die Hoffnung brauchen, die die gute Botschaft hören müssen. Ein Wort noch zum Schluss. Ich habe euch noch 5 Bilder mitgebracht. Ein Ausblick. Emmaus, ich habe es mit der Geschichte versucht zu sagen, Emmaus ist auch noch hier und heute da bei uns. Wir sind manchmal wie die Emmaus-Jünger. Gottes Treue ist immer noch für uns da. Jesus will immer noch unser Weggefährte sein, jeden Tag. Und Emmaus gibt es auch heute noch. Es ist wieder auferstanden. Es ist heute ein lebendiger Ort, an dem kleine und große Wunder geschehen, an dem Menschen ihr Leben miteinander teilen und ihre Häuser für andere Menschen öffnen, dass sie Begegnungen mit Jesus machen können. Das erste Bild, Emily wird es jetzt einblenden, zeigt ein Haus in Emmaus. Das ist das Haus der Gemeinschaft der Seligpreisung, eine junge, aufgeweckte katholische Gemeinschaft, die da sind für Menschen und ihr Haus öffnen. Das zweite Bild zeigt, wie sie in den Ruinen des alten Emmaus an einem kreuzförmigen Baptisterium stehen, ein Taufbecken, und wieder heute noch und wieder Menschen getauft werden an dem alten Emmaus. Das dritte Bild zeigt, wie Menschen in der Kapelle beten in Emmaus. Und das vierte Bild zeigt ein großes Kloster, ein Trappistenkloster. Es gibt heute drei lebendige Gemeinschaften an dem Ort von Emmaus. Und ein weiteres Bild habe ich noch mitgebracht. Das ist ein Gelände. Wenn es jetzt ein Weg und dann so alte Mauern und genau, da wohnt nämlich auf dem Gelände die Jesusbruderschaft aus Gnadental, mit der wir als Christustreff verbunden sind. Ganz besonders auch durch das Johanniterhospiz an dieser Stelle. Herzliche Grüße an Michael und Elsa, wenn sie zuschauen. Und die Jesusbruderschaft lebt auch noch heute in Emmaus an diesem Ort. Sie essen miteinander, da habe ich auch noch ein Bild mitgebracht. Und das allerletzte Bild, sie halten heute noch die Tradition hoch von Jesus, der seine Jünger getroffen hat, der das Brot mit ihnen gebrochen hat. Das allerletzte Bild zeigt eine Ikone, gemalt von einem der Brüder dort, der Jesusbruderschaft in Emmaus. Ja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus der Predigt, aber nicht ohne noch ein Gebet zu sprechen. Und dann beten wir weiter mit dem nächsten Lied. Herr, wir danken dir für all die Impulse, die wir in diesem Gottesdienst bekommen, durch alles, was geschieht, durch die Psalmen und durch die Gebete, durch die Musik, durch die Predigt. Wir bitten dich, Herr, dass auch manche Worte der Predigt mit uns gehen, dass du lebendig wirst, Herr, und dass du uns zeigst, dass du heute noch unser Weggefährte sein willst, treu und unerschütterlich an unserer Seite bist und uns leitest in alle Wahrheit und uns berührst an Körper, Seele und Geist. Amen.